Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis, auf den Schultern von Riesen. So heißt es ab heute in einer kleinen Reihe zur Geschichte der Kirche, eine Reihe mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln und Grazia Willerscheid aus Bonn. In der Sendung Katechismus geht es uns um den Glauben der Kirche, es geht uns um das Leben der Kirche und da ist es für die Katholikin, den Katholiken unabdingbar, immer wieder daran zu denken. Es ist nicht nur die sichtbare Kirche jetzt, mit der man Gemeinschaft hat, sondern es ist die sichtbare und unsichtbare Kirche aller Zeiten, mit der man Gemeinschaft hat. Gemeinschaft der Heiligen, das bekennt nicht ohne Grund die Kirche im Glaubensbekenntnis und natürlich ganz besonders im November. Auf den Schultern von Riesen aus der Geschichte der Kirche hören Sie nun Pfarrer Ulrich Filler und Grazia Willerscheid.
Hallo, mein Name ist Pfarrer Ulrich Filler.
Und ich bin Grazia Willerscheid.
Gemeinsam möchten wir Sie einladen, etwas im großen Buch der Kirchengeschichte zu blättern. Unsere neue Sendereihe heißt Auf den Schultern von Riesen. Und dieser ungewöhnliche Titel stammt aus einem kurzen Gleichnis, das ein Herr namens Bernhard von Chartres ungefähr 1120 erfunden hat. Nanos gigantum humeris incidentes. Zu Deutsch, wir sind Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen. Und er meint damit die bescheidene Selbsteinschätzung aller Forscher und Wissenschaftler, die sich bewusst sind, im Vergleich zu dem, was andere in Generationen vor mir geschaffen haben, ist mein eigener Beitrag winzig klein. Ja, ich kann überhaupt nur deshalb heute diesen Beitrag leisten, weil ich auf all das zurückgreifen kann, was vor mir war. Ich muss das Rad nicht neu erfinden, ich kann es benutzen. Vielleicht fährt das Auto, das ich erfunden habe, etwas schneller, aber das Auto an sich gab es bereits. Wir Menschen haben die fatale Neigung, diese grundlegende Wahrheit zu vergessen. Wir halten unsere Vorfahren, gar unsere Ahnen, für dümmer, einfältiger, primitiver und ungebildeter und meinen, die Geschichte sei eine einzige Entwicklung hin zu mehr Fortschritt, mehr Weisheit, mehr Wissen, mehr Glück, mehr Wohlstand, mehr Erfüllung und mehr Menschlichkeit. Ein Weg aus der Höhle direkt in den Sportsitz meines Porsches. Oder in meinen verstellbaren Fernsehsessel mit Fußstütze, je nachdem. Doch dürfen wir diese Annahme erst einmal mit einem großen Fragezeichen versehen. Sind wir klüger und gebildeter als ein griechischer Phalanxkämpfer, ein römischer Bürger oder ein dominikanischer Prediger des 14. Jahrhunderts, nur weil wir heute ein iPhone und eine Krankenversicherung besitzen? Sicher hat es in vielen Bereichen einen technischen Fortschritt gegeben. Aber macht uns das auch zu besseren Menschen? Es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen.
In einem aufschlussreichen Gedankenexperiment gehen wir davon aus, dass wir uns plötzlich alleine am 11. Juli des Jahres 1349 befinden. Wir treffen Karl IV., der gerade zum zweiten Mal zum römisch-deutschen König gekrönt wurde, und den seltsamen Besucher aus der Zukunft misstrauig beäugt. Vorausgesetzt, wir können uns mit dem heutigen Deutsch verständlich machen, was würden wir ihm erzählen können von der Zukunft, vor allem von der, die ihn unmittelbar betrifft. Es ist traurig, aber eigentlich wissen wir wirklich wenig.
Dabei gilt der Grundsatz, will man vergangene Zeiten verstehen, muss man sie an ihren eigenen Maßstäben messen. Ernst Wies hat es einmal so gesagt, denn der Historiker will verstehen und nicht verurteilend moralisieren aus den scheinbar so unerschütterlichen Bastionen des eigenen Zeitgeistes heraus. Und verstehen wollen wir, wenn wir im dicken Buch der Kirchengeschichte blättern. Verstehen, was die Riesen vor uns getan und wie sie gelebt haben. Einer der ersten Riesen ist der 339 gestorbene Eusebius von Caesarea, der nicht nur eine Weltchronik, sondern auch eine Kirchengeschichte veröffentlicht hat und seitdem als deren Vater gilt. Er machte sich, wie alle seine Nachfolger, den Vorsatz des Evangelisten Lukas zu eigen, der als Arzt ein gebildeter Wissenschaftler war, und erklärte:
Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest.
Wir steigen also in große Fußstapfen. Aber es ist wichtig, die Schultern zu kennen, auf denen man sitzt. Wir Menschen sind Wesen mit Geschichte. Wir stehen nicht plötzlich einfach so in diesem Leben, sind nicht zufällig da und erst recht nicht aus eigener Macht und eigenem Willen. Wir haben eine Geschichte und das heißt, wir verdanken uns anderen Menschen, unseren Eltern, unseren Urgroßeltern, unseren Vorfahren. Unsere Geschichte gehört zu uns, ist ein Teil von uns. Und was von dem Einzelnen gilt, gilt auch von einer Gesellschaft, von einem Land, von einer Kultur und Zivilisation. Die Geschichtslosigkeit vieler Menschen und ganzer Gesellschaften ist ein echtes Übel. Denn wenn ich nicht weiß, woher ich komme und auf wessen Schultern ich stehe, dann weiß ich nicht wirklich, wer ich bin. Dann kann ich keine rechten Entscheidungen fällen und keinen wirklichen Dialog mit anderen Menschen und anderen Gesellschaften und Kulturen führen. Unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten und Spannungen ist ein Leben in der Geschichte und es erklärt sich von seinem Ursprung her. Und was von meinem persönlichen Leben oder dem Leben eines Volkes oder Staates gilt, das gilt in besonderer Weise von der Kirche. Die Kirche ist sicherlich, etwas salopp gesagt, der älteste noch aktive Verein der Welt. Geboren in der Blütezeit des Römischen Reiches, hat dieser Verein alle Stürme der Zeit überlebt, alle Herausforderungen angenommen und bestanden, alle Hindernisse überwunden. Er ist sich dabei in allen wesentlichen Inhalten treu geblieben und hat sich gleichzeitig verändert, weiterentwickelt, ist gewachsen und gereift. Weltgeschichtlich gesehen handelt es sich um ein Unikat, das kein zweites Mal existiert. Für uns Christen ist die Kirche aber mehr als eine gesellschaftliche Institution, mehr als ein Verein, mehr als eine von Historikern registrierbare Größe. Die Geschichte macht und in der Geschichte agiert. Man versteht die Kirche nur von ihrem Ursprung her. Sie ist die Gemeinschaft, die etwas mit Jesus Christus zu tun hat. Aber nicht nur in dem Sinne, dass Jesus ihr Gründer war, dass er die Kirche gestiftet und ins Leben gerufen hat. Das hat er zwar auch getan, aber damit ist noch viel mehr verbunden. Jesus hat die Kirche aus dem Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung wachsen lassen, aus dem Geheimnis der Eucharistie, die beim letzten Abendmahl erstmals gefeiert wurde und seitdem in jeder katholischen Messfeier die Kirche aufbaut. Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die in dieses Geheimnis von Tod und Auferstehung mit hineingenommen sind. Jesus lebt und mit ihm auch wir. Deshalb kann Paulus sagen, die Kirche ist der Leib Christi. Die Kirche ist Christus, und zwar der fortlebende Christus in der Zeit. Wir gehören zu Christus so, wie unsere Hand zu unserem Körper gehört.
Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören.
Jesus Christus ist der Kopf und sorgt für den Wachstum seines Leibes. Er ist das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten wird und durch Gottes Wirken wächst. Die Kirche ist der geheimnisvolle Leib Christi, das bedeutet das Geheimnis der Inkarnation. Der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ist nicht ein einmaliges, isoliertes Ereignis gewesen, sondern ein andauerndes, das vor 2000 Jahren begonnen hat und sich seitdem in der Gemeinschaft der Kirche fortsetzt. Von Christus, ihrem Haupt, stammen auch die Wesenszüge der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche. Die Kirche ist eine von ihrem Ursprung und Gründer her. Daran können auch die Abspaltungen, die es immer gab, nichts ändern. Die Kirche ist heilig, weil Jesus heilig ist, auch wenn sie in ihrem Schoß Sünder, zum Beispiel uns, umfasst. Die Kirche ist katholisch, das heißt allumfassend oder vollständig, weil Christus in ihr zugegen ist und ihre Sendung allen Menschen gilt. Die Kirche ist schließlich apostolisch, weil sie auf das Fundament der Apostel gebaut ist, weil sie die Kraft des Heiligen Geistes, die Lehre der Apostel treu bewahrt und entfaltet und weil sie immer von den Nachfolgern der Apostel geleitet wird. Was Christus zu Lebzeiten auf Erden getan hat, tut heute die Kirche. Sie verkündet den Glauben, sie vermittelt die heilende und lebensspendende Begegnung mit dem liebenden Gott in den Sakramenten, und sie führt alle Christen ins Reich des Vaters, wie der gute Hirt seine Herde führt und leitet. Dabei hat jeder Christ als Glied am geheimnisvollen Leib der Kirche seinen eigenen Platz und seine eigene Aufgabe.
Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienstes, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig.
Und so hat die Kirche auch heute noch zwei Seiten. Sie besitzt eine äußerlich sichtbare, gesellschaftlich verfasste Struktur mit Papst und Bischof, Pfarrgemeinde und Kirchensteuer, Frauengemeinschaften und Prozessionen. Und sie ist gleichzeitig die unsichtbare Gemeinschaft der Christen mit Christus, die in einem geheimnisvollen Leib verbunden sind. Diese Doppelseitigkeit macht das besondere Wesen der Kirche aus, und deshalb ist es umso wichtiger, ihr Werden und Wachsen, ihre Entwicklung, also ihre Geschichte, zu kennen. Wenn ich zum Arzt gehe, wird dieser eine Anamnese erheben, das heißt, er wird meine medizinisch relevante Vorgeschichte erfragen, um eine gute und sichere Diagnose stellen zu können. Wenn ich heute als Christ glauben und leben möchte, benötige ich auch eine solche Anamnese. Es ist gut, die Vorgeschichte des Leibes zu kennen, dessen Glied ich bin. Beginnen wir also. Zwerge, die auf Schultern von Riesen sitzen. Glieder einer Kette, die durch die Jahrhunderte reicht. Lebendige Teile eines Körpers, der seit 2000 Jahren in dieser Welt das Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu Christi feiert und gegenwärtig setzt. Und wo beginnt unsere Reise? Am besten am Anfang. am Anfang beginnen. Das ist leichter gesagt als getan. Vielleicht sind zuvor noch drei Vorbemerkungen wichtig. Wenn wir im großen Buch der Geschichte blättern, werden uns viele Jahreszahlen begegnen und Angaben wie im 13. Jahrhundert gab es. Dabei bezieht sich die Angabe 13. Jahrhundert nicht auf die Jahre 1300 bis 1399, sondern auf die Jahre 1200 bis 1299. Die 70er Jahre sind genau genommen nicht die Jahre 1970 bis 1979, sondern 1960 bis 1969. Das wird verständlich, wenn man vom Anfang her denkt. Das erste Jahrhundert, das sind eben die ersten 100 Jahre von 1 bis 99. Die Jahre 100 bis 199 bilden das zweite Jahrhundert und so weiter.
Die zweite Vorbemerkung gilt unserer Chronologie, unserer Zeitrechnung. Als Erben des christlichen Abendlandes sind wir es gewohnt, die Jahrhunderte und Jahrtausende in die Zeit vor und nach Christus einzuteilen. Selbst atheistische und säkulare Autoren kommen um dieses weltverändernde Datum der Geburt Christi nicht herum. Sie nennen es nur anders. Vor unserer und nach unserer Zeitrechnung. Dabei gilt es aber zu beachten, dass Jesus nicht in dem Jahr 0 oder 1 geboren wurde. Das liegt daran, dass sich der Erfinder unserer christlichen Zeitrechnung bei seinen Berechnungen einen kleinen Schnitzer erlaubt hat. Es ist der Abt Dionysus ex Igos, der um 530 in Rom das Geburtsjahr Jesu mit dem Jahr 754 ab Urbe Condita, also nach der Gründung Roms, angab. Allerdings irrte er sich um etwa 7 Jahre. Tatsächlich ist Jesus vor dem Beginn unserer Zeitrechnung geboren worden, wahrscheinlich 7 v. Chr. Ganz genau kann man das nicht mehr feststellen, was unter anderem daran liegt, dass man sich in der Antike eigentlich nicht für den Geburtstag interessierte und ihn auch nicht feierte. Und auch die Evangelien gehen mit chronologischen Angaben sparsam um. Will man das Datum wissen, muss man verschiedene Fakten zusammenführen, zum Beispiel die Tatsache, dass Jesus unter der Herrschaft von König Herodes dem Großen geboren wurde und dass in jenem Jahr unter den römischen Statthalter Quirinius eine Steuerschätzung vorgenommen wurde. Und man kann außerbiblische Quellen heranziehen, die von diesen Ereignissen berichten. Aber hier geht es schon in detailreiche Tiefen, die für diesen Überblick nicht relevant sind. Es reicht aus, festzuhalten, dass Jesus in einem konkreten Jahr, an einem konkreten Tag, zu einer bestimmten Stunde geboren wurde. Das ist auf jeden Fall ein historischer Fakt. Und dass wir im Kopf behalten, dass die in den Evangelien beschriebenen Ereignisse wahrscheinlich tatsächlich einige Jahre früher stattgefunden haben. Der Einfachheit halber behalten wir die übliche Zählweise bei, sagen also, im Jahr 33 ist Christus gekreuzigt worden, wohl wissend, dass die Datumsangabe eine gewisse Unschärfe mit sich bringt.
Schließlich noch ein kurzes Wort zu den Epochen der Geschichte, die eine Erfindung der Geschichtswissenschaftler und Historiker sind. Die versuchen, unsere Geschichte irgendwie einzuteilen. Ganz grob unterscheidet man die Urgeschichte, den ältesten Abschnitt der Menschheitsgeschichte, aus dem keine schriftlichen Quellen überliefert sind, von der Antike, die bis ungefähr zum Jahr 500 dauert. Den folgenden, ungefähr 1000 Jahre währenden Abschnitt bis zum Beginn der Renaissance im 14. Jahrhundert bildet das berühmte, angeblich so finstere Mittelalter, an das sich dann die Neuzeit anschließt. So gab es etwa im Mittelalter keine Hexenverfolgungen. Diese sind ein Produkt der Neuzeit. Noch im 18. Jahrhundert gab es Hexenprozesse und Verbrennungen in Deutschland. Deshalb ist es wichtig, sich etwas in den Epochen auszukennen. Aber zu diesem berüchtigten und betrüblichen Kapitel europäischer Geschichte später mehr. Kehren wir zurück zu unserem guten Vorsatz, mit dem Anfang zu beginnen. Und der Anfang der Kirchengeschichte ist verbunden mit dem Ursprung der Kirche, mit ihrem Geburtstag.
Und mit diesem eigentlichen Anfang, dem Geburtstag der Kirche, geht es beim nächsten Mal weiter.
Im Katechismus bei Radio Horeb haben wir heute eine neue Reihe gestartet, auf den Schultern von Riesen aus der Geschichte der Kirche. Sie hörten Pfarrer Ulrich Filler aus Köln und Grazia Billerscheid aus Bonn. Wir haben noch ein bisschen Zeit und wenn wir schon das Thema Geschichte hier im Katechismus bei Radio Horeb aufrufen, lohnt es sich auch gleich nochmal auf ein besonderes geschichtliches Klischee zu schauen. Das kennen Sie bestimmt auch, wenn Sie sich outen mit einer vielleicht abweichenden Meinung, dass Sie dann gefragt werden, na, du glaubst bestimmt auch, dass die Erde eine Scheibe ist. Denken wir ja alle, dass früher die Leute geglaubt haben, vor der Aufklärung, vor, was weiß ich, Galilei, dass die Erde eine Scheibe sei. Wir sind dem mal nachgegangen. Wir haben die Schriftstellerin, Lateinübersetzerin und vor allem Mittelalter-Expertin Claudia Sperlich mal gefragt, wer das eigentlich wann, wie wirklich geglaubt hat. Und sie hat da interessante Recherchen gemacht. Wussten Sie schon, wer jemals geglaubt hat, die Erde sei eine Scheibe?
Wussten Sie schon, wer im Mittelalter lehrte, dass die Erde eine Scheibe ist? Die katholische Kirche, der das gern vorgeworfen wird, tat das jedenfalls nicht. Im Alten Testament kommt verschiedentlich die Vorstellung einer scheibenförmigen Erde vor, mal auf Säulen ruhend, mal auf der Urflut schwimmend. Die meisten Christen hatten damit kein Problem, wenn ein poetischer oder prophetischer Text die Erde so beschreibt, wie man sie als Mensch wahrnimmt, dann ist das eben bildliche Rede und in einer Zeit, in der Dichtung zum selbstverständlichen kulturellen Allgemeingut gehörte, sah man darin keinen Widerspruch zum wissenschaftlichen Blick auf die Erde. Die Intellektuellen in der jungen Kirche waren zahlreich, die Kirche wuchs ja gerade in den Städten, kannten ihren Vergil und ihren Homer ebenso wie ihren Aristoteles und konnten zwischen kündender Lyrik und wissenschaftlicher Prosa unterscheiden. Ein Astrophysiker unserer Tage flippt ja auch nicht gleich aus, wenn man sagt, die Sonne geht auf. Erst der Kirchenvater Laktanz, 250 bis 320, lehnte die Existenz von Antipoden, also Menschen auf der Südhalbkugel, als unsinnig ab, weil sie herunterfallen müssten. Er gilt als einer der wenigen, die eine scheibenförmige Erde annahmen, aber das ist nicht einmal sicher. Er spricht immer wieder vom Orbis Terrae, was übersetzt werden kann mit Erdenrund, Erdkreis, Erdscheibe. Allerdings ist Orbis, wörtlich Rund, Kreis, Scheibe, Kreisbewegung, in dem eleganten Latein, das er beherrschte, auch ein poetisches Wort für Himmelskörper. Es kann also durchaus sein, dass ihm die Kugelgestalt der Erde klar war. Laktanz versteht nicht, was Anziehungskraft ist, und vielleicht hält er die Erde für scheibenförmig. Für sein Gesamtwerk sind seine Ideen über die Gestalt der Erde aber völlig gleichgültig. Laktanz ist kein Geologe, sondern ein Kirchenlehrer, und seine Arbeit besteht wesentlich darin, das Christentum gegen die heidnische Umwelt zu verteidigen und die Vernunftgründe für den christlichen Glauben darzulegen. Seine Meinung über die Form der Erde war seinen Zeitgenossen übrigens egal. Ähnliches gilt für den Kirchenvater Kyrill von Jerusalem, 313 bis 386, der spöttelt: Was sagen denn jene, die glauben, dass es uns gegenüber Antipoden gibt, dazu? Oder gibt es irgendjemanden, der so doof ist zu glauben, es gäbe Menschen, deren Fußspuren über ihren Köpfen sind? Oder dass uns gegenüber Menschen verkehrt herumhängen, Früchte und Bäume verkehrt herumwachsen, Regen, Schnee und Hagel von unten nach oben auf die Erde fallen? Kyrills bleibendes Verdienst ist die Katechese für Taufanwärter und Neugetaufte. Auch wenn die Riten sich seitdem etwas verändert haben und viele Täuflinge für eine Katechese noch zu klein sind, bleiben seine begeisterten Aussagen über Bedeutung und Wesen der Taufe und der Eucharistie wichtig. Dass er nebenbei von Physik weniger Ahnung hatte als von Theologie, wen kümmert's? Johannes Chrysostomus, 349 bis 407, liest den biblischen Schöpfungsbericht fast wie eine Anleitung. Diesen Fehler machen nach ihm noch einige. Und dabei kommt bei einigen eine eckige, bei anderen eine runde Platte heraus, aber keine Kugel. Es ging den Gelehrten dabei immer um die Wahrheit. Chrysostomus und andere sahen in der Kugelform der Erde einen Widerspruch zur Bibel, weil sie die biblische Weltbeschreibung falsch einordneten. Sie machten den Fehler, den ein Mensch machen würde, wenn er Saint-Exupérys poetisches Märchen »Der kleine Prinz« auf die gleiche Weise zu verstehen sucht wie eine Schulung für Piloten. Aber diesen Fehler machten vom 3. bis zum 6. Jahrhundert ganze 7 christliche Autoren und keiner von ihnen hatte damit eine merkbare Auswirkung. Berühmt waren sie für ganz andere Werke. Von einem modernen Geisteswissenschaftler wird nicht erwartet, dass er in Astrophysik ebenso beschlagen ist wie in seinem Fach. Aber von spätantiken Theologen verlangt die Welt, sie müssten die Naturwissenschaften ihrer Zeit mindestens ebenso gut überschauen wie die Theologie und sie dürften auf keinen Fall jemals einen falschen Schluss ziehen. Das ist unmenschlich und auch wissenschaftlich unredlich. Kein seriöser Wissenschaftler behauptet, er könne irrtumslos sein. Von einer kugelförmigen Erde gingen zahlreiche christliche Autoren selbstverständlich aus, unter ihnen Basilius von Caesarea, Ambrosius von Mailand, Isidor von Sevilla, Hildegard von Bingen, Albert der Große, Meister Eckhart, Alanus ab Insulis, Roger Bacon. Allein bei Wikipedia sind über 70 Christen aufgeführt, die in Spätantike und Mittelalter von einer kugelförmigen Erde sprachen. Der Humanismus hatte ein Interesse, das Mittelalter als dumm darzustellen. Deshalb wurden diese alten, nie wirkmächtig gewesenen Irrtümer ausgegraben. Nun wurden die vergessenen Kuriosa der Kirchengeschichte ausgegraben und mit großem Trara widerlegt, was nur für jene nötig war, die Thomas von Aquin ignorieren. Zementiert wurde die mehr von dem Glauben an eine flache Erde im 19. Jahrhundert. 1829 behauptet der Schriftsteller Washington Irving, die Kirche habe jene Aussagen dogmatisch festgelegt und noch zu Kolumbus-Zeiten damit gegen die Kugelgestalt der Erde argumentiert. Das liest sich spannend, ist aber gelogen. Übrigens warb Kolumbus für sein Unternehmen mit der Aussicht auf Unmengen von Gold und Sklaven. Die fromme Königin Isabella fand die Fahrt sinnvoll, weil man dann den fernen Völkern das Evangelium bringen könne. Ihr ging es um Freiheit, ihm um Versklavung. Er wird gefeiert, sie nicht. In Frankreich erschien 1888 ein Holzstich, eine Illustration zu Camille Flammarions populärwissenschaftlicher Schrift über Astronomie. Das Bild zeigt einen Mann, der am Rand der Welt kauert und das Himmelsgewölbe anhebt, um so in den Himmel zu schauen. Untertitelt ist es: Ein Missionar des Mittelalters erzählt, er habe den Punkt gefunden, an dem sich Himmel und Erde berühren. Dies Bild ist bis heute prägend für die irrigen Vorstellungen über mittelalterliche Wissenschaftler und Missionare. Der abgebildete Missionar hat mit keinem real existierenden mittelalterlichen Missionar auch nur entfernt zu tun. Im Sinne von Lehramt lehrte die Kirche übrigens niemals irgendetwas über die Gestalt der Erde, sie unterstützte nur die wissenschaftliche Herangehensweise an ihre Erforschung, wozu unter anderem die Beschäftigung mit Aristoteles gehörte und die deduktive Erschließung der Kugelform der Erde.
Claudia Sperlich vom Blog Katholisch Logisch über das hartnäckige Klischee, die Kirche habe jemals geglaubt, die Erde sei eine Scheibe. Damit geht unsere Sendung zu Ende. Schauen Sie auch auf die Details zu dieser Sendung im Programm auf horeb.org. Da finden Sie interessante Links. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.